Kapitel 8 Tora, Roden der Zoltrei. Pharis präsentierte sich, wie bislang alle kosmischen Kontore, die Tora, Roden der Zoltrei, kennengelernt hatte, als schon auf den ersten Blick beeindruckende Konstruktion. Die grundlegende Form war die eines Spitzkegels, dessen Basis etwa 3 Kilometer durchmaß. Die Spitze reckte sich davon fast 2 Kilometer in die Höhe. Die Außenhülle war vielfach mit glatten, metallisch schimmernden Paneelen überzogen, die im Licht der beiden Sonnen wie poliertes Silber glänzten. Dazwischen zogen sich symmetrische Einschnitte entlang, welche die Kegelform nachzeichneten und vermutlich als Versorgungsschächte tiefer in die Raumstation hineinführten. An den Rändern der kreisrunden Basis kragten etliche Ausleger vor, offenbar Andockmöglichkeiten und Landeplattformen für Raumschiffe. Sie wirkten im Vergleich zur sonstigen Ästhetik des Gebildes ungewöhnlich plump. Im Mittelteil des Kontors mit seinen gestaffelten, nach oben hin kleiner werdenden Scheibenetagen dominierten weite, offene Außenareale, die mit schmalen Geländern umgrenzt waren und den direkten Zugang zu den Märkten und Einkaufsstraßen im Innern des Handelspalasts ermöglichten. Durch riesige, transparente Panoramafenster sah Tora, dass dort ein Netz von Aufzügen und Laufbändern den effizienten Transport von Waren und Kunden ermöglichte. Das alles lag derzeit allerdings brach. Der obere Teil des Kegels war von einem Geflecht aus Antennen umgeben, die teilweise mehrere hundert Meter Länge erreichten. Sie ähnelten einem Büschel Schilfgras, aus dem ein spitzer, fast nadelartiger Abschluss ragte. An dessen Ende saß ein kugelförmiger Kristall mit einem Durchmesser von etwa 50 Metern. Tora war sicher, dass es sich um eine Art Leuchtfeuer oder Signalboje handelte oder diese Funktion in der Milchstraße hätte erfüllen sollen. Nun glühte er nur noch in einem kaum wahrnehmbaren Rot wie eine Kerzenflamme, die kurz vor dem Verlöschen stand. Die Akonidin hatte sich schon in der Zentrale der Magellan gewundert, dass beide Kontore vollständig aufgefaltet waren. In der Milchstraße waren die Verkaufspaläste der Hammamesch stets in Form von Dodekaedern, also 12 Flächnern, aufgetaucht und hatten sich erst danach geöffnet und zu ihrem endgültigen Aussehen angeordnet.
»Möglicherweise haben die Gastropoden vor dem finalen Transmittersprung einen letzten Funktionstest angesetzt«, spekulierte der Extrasinn. »Sie wollten prüfen, ob der Prozess am Zielort einwandfrei funktioniert.«
John Marshall hatte die Steuerung der Space Disk übernommen. Tora saß auf dem Sessel neben ihm. Guki und Aveline Celestaris besetzten die beiden hinteren Plätze der Polkanzel. Die Akonidin hatte die junge Kolonialterranerin unauffällig beobachtet. Es war unverkennbar, dass sie Angst hatte, aber das war zu erwarten gewesen. Wie Tora von Guki wusste, litt die introvertierte Frau unter massiven Selbstzweifeln, auch wenn der Mausbiber fest davon überzeugt war, das ändern zu können. Auch Marshall, der mit solchen Fällen wegen seiner Arbeit am Lakeside Institute Erfahrung hatte, war zuversichtlich. Das war unter anderem ein Grund dafür gewesen, warum Tora das Trio mitgenommen hatte. Um ausgetretene Pfade zu verlassen, Ängste zu überwinden und über sich hinauszuwachsen, musste man sich Herausforderungen stellen, die das gewohnte Maß überstiegen. Die Akonidin rechnete innerhalb des kosmischen Kontors nicht mit größeren Komplikationen. Deshalb war dieser Außeneinsatz eine perfekte Gelegenheit, um die Mutantin unter Aufsicht mit ihren emotionalen Problemen zu konfrontieren.
Ob es sich bei Aveline Celestaris um eine Mutantin handelt, ist noch längst nicht erwiesen, widersprach der Extrasinn. Möglicherweise ist die Gestaltwerdung von Eidolon nur physischer Ausdruck eines psychischen Leidens. Für entsprechende Untersuchungen war bisher keine Zeit.
Tora ignorierte den Einwand ihres zweiten Ichs. Die Tatsache,
dass sich die angestauten negativen Gefühle der jungen Frau beim Überschreiten einer gewissen Schwelle als extrem aggressive und äußerst brutale Nebelkreatur manifestierten, war nicht zu leugnen. Der Rest war lediglich eine Frage der Definition. Irgendjemand hatte in den vergangenen Tagen den Begriff Umbrakinetin geprägt, abgeleitet vom lateinischen Umbra für schwarz und dem griechischen Kinese für Bewegung. Damit mochte die Sache einen Namen haben, mehr aber auch nicht.